Deutschlandfunk. Der Tag.
Meine Kollegen und ich sind heute hier nach Kiew gekommen mit einer klaren Botschaft. Die Ukraine gehört zur europäischen Familie.
Da hören wir ihn noch einmal. Olaf Scholz gestern Nachmittag in Kiew bei der Pressekonferenz an der Seite von Volodymyr Zelensky und an der Seite natürlich von drei weiteren Staats- und Regierungschefs: Emmanuel Macron aus Frankreich, Mario Draghi aus Italien und Klaus Johannes aus Rumänien. Würden die vier die Ukraine in ihrem Wunsch unterstützen, Mitglied der Europäischen Union zu werden? Darüber wurde vor dem Besuch des Quartettes viel gemutmaßt. Da waren viele gespannt. Hier noch einmal die Antwort des Bundeskanzlers.
Ein Meilenstein auf Ihrem voraussetzungsreichen europäischen Weg ist der Status eines Beitrittskandidaten. Wir wissen, es braucht Einstimmigkeit unter den 27 EU-Ländern. Beim Europäischen Rat werde ich mich für eine einheitliche Haltung stark machen. Deutschland ist für eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine.
Heute nun zieht die Europäische Kommission nach. Auch sie empfiehlt, der Ukraine den Status eines Kandidaten zu geben. Ist damit der Weg frei für die Mitgliedschaft des Landes? Noch lange nicht, sagt unser Europakorrespondent Peter Kapern. Und auch beim zweiten Thema heute lohnt es, ganz genau hinzuschauen. Nach langen Verhandlungen stimmen alle 164 Staaten der Welthandelsorganisation dafür, die Patente auf Corona-Impfstoffe auszusetzen. So melden es die Agenturen. Und das fordern viele Staaten und auch viele Nichtregierungsorganisationen schon lange im Interesse des globalen Südens. Klingt also auf den ersten Blick wie ein Durchbruch, ist es aber ganz und gar nicht. Das sagt Lara Dovifat von Ärzte ohne Grenzen, die bei den Verhandlungen in Genf dabei war. Das ist der Tag an diesem Freitag, dem 17. Juni 2022. Ich bin Jasper Bachenberg. 12 Uhr mittags ist es in Brüssel, als Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf ihrer Pressekonferenz die entscheidenden Sätze sagt.
The Commission recommends to the Council, first, that Ukraine is given European perspective. And second, that Ukraine is given candidate status. This is, of course, on the understanding that the country will carry out a number of further important reforms.
Also die Kommission empfiehlt eine europäische Perspektive für die Ukraine. Sie empfiehlt den Status als Beitrittskandidat und all das in dem Verständnis, selbstverständlich, wie Ursula von der Leyen sagt, dass Kiew weitere wichtige Reformen durchführt in den nächsten Jahren. Was bedeutet das jetzt für die Ukraine? Aber auch für die Europäische Union. Das erklärt uns am besten unser Europakorrespondent Peter Kapern. Hi Peter.
Hallo Jasper, Gruß nach Köln.
Kann man schon an dieser kurzen Passage, Ursula von der Leyen hat ja dann länger noch über die Ukraine geredet, kann man an dieser kurzen Passage schon erkennen, die Kommission sagt ja, aber sie sagt es gewissermaßen unter Vorbehalt oder zu bestimmten Bedingungen?
Ja, genau darum geht es. Es ist kein vorbehaltloses Ja zur Verleihung des Beitrittskandidatenstatus an die Ukraine. An Moldau übrigens auch nicht. Georgien ist noch einen entscheidenden Schritt weiter zurück. Georgien bekommt eine Perspektive, eine europäische Perspektive eingeräumt. Das ist so viel wie das Signal. Auch ihr gehört eigentlich dazu, auch wenn ihr jetzt noch nicht so weit seid, das ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Aber Moldau und die Ukraine, die bekommen den Beitrittskandidatenstatus. Unter Bedingungen, nämlich unter den Bedingungen, dass sie ihr Land weiter reformieren, sodass die Diskrepanzen zwischen der Europäischen Union und diesen beiden Ländern nicht mehr so groß sind, wie sie jetzt noch sind.
Nun hat Ursula von der Leyen dann ja am Ende ihrer Ausführungen, jedenfalls zur Ukraine, gut, dass du schon Moldau und Georgien gleich mit erwähnt hast, um die drei ging es ja heute bei der Veranstaltung, bei der Pressekonferenz, aber mit Blick auf die Ukraine hat sie gesagt, also die Ukraine hat es verdient, die Ukraine hat viel erreicht, es bleibt aber noch viel zu tun. Kannst du uns ein Gefühl dafür geben, was Ursula von der Leyen jedenfalls schon mal auf der Habenseite verbucht und wo das Land liefern muss?
Das kann man einigermaßen schildern. Ich war sogar ein wenig davon überrascht, wie positiv Ursula von der Leyen die schon abgearbeiteten Reformbemühungen in der Ukraine gezeichnet hat. Ich habe mich manchmal sogar gefragt, Mensch, wenn die tatsächlich schon so weit sind, warum legen wir dann nicht sofort los mit den Beitrittsgesprächen? Also es geht um das, was sowieso jedes Land, das der EU beitreten möchte, erfüllen muss. Das sind die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Das sind Kriterien, die festlegen, wie bestimmte konstitutive Dinge eines Kandidatenlandes funktionieren müssen. Wir reden immer wieder über die Art und Weise der Verwaltung. Die muss funktionieren. Das muss klappen, wenn da jemand einen Antrag stellt auf, ich weiß nicht, Errichtung einer Gewerbehalle, dass so ein Antrag auch bearbeitet wird. Es geht um das Thema Korruption, großes Thema in der Ukraine. Im Weltkorruptionsindex ist die Ukraine ziemlich weit unten. Und Ursula von der Leyen hat heute darauf hingewiesen, dass die Richtung, in die sich die Ukraine bewegt, in diesem Weltkorruptionsindex jedenfalls der richtige ist. Nämlich sie klettert im Ranking weiter nach oben. Das heißt, das Problem der Korruption wird sukzessive abgebaut, muss aber noch viel stärker in Angriff genommen werden. Die Wirtschaft muss in der Lage sein, Wettbewerbsdruck auszuhalten. Denn man darf ja nicht vergessen, EU-Beitritt, das bedeutet, Teil des Binnenmarkts zu sein. Und jedes Unternehmen in der Ukraine muss vom Tag des Beitritts an das gesamte EU-Wirtschafts- und Umweltrecht beispielsweise anwenden. Und dazu müssen Unternehmen überhaupt erst in der Lage sein, all diese komplizierten Regelungen anzuwenden und dann auch in der Konkurrenz mit Unternehmen aus allen anderen Mitgliedstaaten zu bestehen. Das heißt also, die Forderungen, die Ursula von der Leyen da formuliert hat, sind die, die auch an alle anderen Beitrittskandidaten gestellt werden. Es ist ein langer Prozess, bis tatsächlich die Beitrittsreife erreicht ist.
Jetzt haben wir alle noch das Signal dieses Quartetts in Kiew gestern im Kopf. Und jetzt kommt das Signal der Europäischen Kommission dazu. Und wir wissen, in der nächsten Woche wird das Thema sein auf dem europäischen Gipfel. Was ist das Votum der EU-Kommission heute wert?
Es ist erstmal ein vorgeschriebener Schritt in einem förmlich festgelegten Verfahren. Als nächstes sind jetzt die 27 Mitgliedstaaten an der Reihe und die müssen einstimmig festlegen, dass die Empfehlung der Kommission auch angenommen wird.
Damit sind wir bei dem Gipfel in der nächsten Woche und bei der anwachsenden Debatte darüber, wo überall unter den 27 Mitgliedstaaten es noch Zweifel gibt, noch Widerstände, noch Bedenken. Wie groß sind die Hürden auf dem Weg zu diesem Gipfel bis zu der gemeinsamen Entscheidung? Wir sagen auch ja und damit wäre dann die Ukraine tatsächlich Beitrittskandidat.
Also das ist keine Formalie. Wenn man sich hier in Brüssel unter den Diplomaten umhört, da hört man schon mal, das steht 50-50, das ist spitz auf Knopf. Das ist nicht garantiert, dass das tatsächlich jetzt so durchgeht, auch wenn man sich kaum ausmalen mag, dass die Mitgliedstaaten jetzt der Ukraine dieses Signal, das die EU-Kommission da vorbereitet hat, jetzt nicht geben. Aber es gibt wirklich substanzielle Einwände. Nichts, was man einfach vom Tisch wischen kann. Man kann das in verschiedene Gruppen einteilen. Es gibt einen Teil der Länder, die sagen, liebe Leute, erinnert euch mal an den Zustand der Ukraine vor dem Krieg. Da haben wir alle gesagt, die sind so weit von der EU entfernt, was diese Reformen angeht, was die Korruption im Land angeht, was die demokratischen Defizite in dem Land angeht. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, der Ukraine diesen Status als Beitrittskandidat zu geben. Und jetzt plötzlich während des Krieges, da soll das ganz schnell gehen. Das sind Bedenken, die beispielsweise einige nördliche, westliche EU-Staaten hegen. Dann gibt es Befürchtungen, insbesondere im Süden der Europäischen Union. Denn man muss sich mal vorstellen, die Ukraine, die ist weit, weit ärmer als das jetzt ärmste EU-Mitgliedsland. Das heißt, es werden wahnsinnig viele Gelder aus Brüssel in die Ukraine fließen müssen. Das führt immer wieder zu Verteilungskämpfen. Wenn die Ukraine so viel Geld kriegt, dann bedeutet das automatisch, dass andere weniger kriegen. Und die, die das auf sich zukommen sehen, denen das schwant, die sind von der Idee gar nicht begeistert. Und dann gibt es noch die Advokaten des westlichen Balkans. So einen hatte der Deutschlandfunk heute früh im Programm, der österreichische Außenminister Schallenberg. Der hat ja doch ziemlich deutlich durchblicken lassen in dem Interview, das meine Kollegin Sandra Schulz mit ihm geführt hat, dass für Österreich es eigentlich unvorstellbar ist, dass jetzt tatsächlich die Ukraine diesen Kandidatenstatus bekommt, ohne dass die Westbalkanstaaten, denen der Beitritt zur EU schon viel länger versprochen ist, auch tatsächlich jetzt Fortschritte machen können. Denn wir erinnern uns, da auf dem Westbalkan, Da sollen eigentlich die Beitrittsgespräche jetzt mit Nordmazedonien und Albanien schon seit langem beginnen. Und ein Land hat da aus innenpolitischen Erwägungen, da gibt es nationalistische Auseinandersetzungen von Parteien, sein Veto eingelegt, Bulgarien nämlich. Und die Ansage heute Morgen von Österreichs Außenminister Schallenberg war so zu verstehen, solange Bulgarien da nicht von der Bremse geht, sehen wir das mit der Ukraine auch noch nicht. Also das wird wirklich eine spannende Angelegenheit nächste Woche beim EU-Gipfel.
Und in dieser Hinsicht haben ja manche jetzt ziemlich genau registriert oder wollen registriert haben, dass sich Olaf Scholz, der Bundeskanzler da in Kiew, vielleicht mit Blick darauf noch besonders vorsichtig und zurückhaltend ausgedrückt hat. Er hat ja selber betont, eine Einstimmigkeit ist nötig und Deutschland würde sozusagen sich für einen positiven Ausgang einsetzen und für eine einheitliche Position. Siehst du ihn auch jetzt weniger als Antreiber, der nach Kiew gegangen ist, um zu sagen, so, das wird dann schon klappen, zumal wenn wir hier mit drei Schwergewichten und noch einem Staat Osteuropas auftauchen, oder dass er eben eher der Vermittler sein will, der dann irgendwie auf dem Gipfel versucht, alle diese Interessen unter einen Hut zu bekommen?
Ja, erstmal, das ist für mich nicht wirklich einfach zu beantworten, weil ich war nicht in der Ukraine dabei, als Olaf Scholz da zu Besuch war in Kiew. Ich bin auch nicht in Berlin als Korrespondent unterwegs, sodass ich häufig Kontakt zum Kanzleramt hätte, zu den Mitarbeitern des Bundeskanzlers. Aber nur mal angenommen, als These in den Raum gestellt, Olaf Scholz würde sich selbst die Rolle zuschreiben, durch eine Zurückhaltung, die er jetzt ausübt, beim Gipfel nächste Woche Donnerstag, Freitag, in die Rolle eines ehrlichen Maklers, eines Brokers schlüpfen zu können, dann wäre das doch nicht das Unklügste, würde ich jetzt mal sagen. Insofern hält er sich da möglicherweise Optionen offen, die in einer vielleicht langen Gipfelnacht nächste Woche bitter gebraucht werden. Nämlich das Engagement eines Vertreters eines sehr starken EU-Mitgliedstaates, der versucht, einen Kompromiss zu schmieden, wenn da noch nicht alle 27 mit ihren Vorstellungen unter einem Hut sind.
Du hast es ja angesprochen, es ging heute um die Ukraine, es ging außerdem um Moldau und in Teilen auch um Georgien. Und es geht die ganze Zeit schon, seit Jahren schon, um 6 Staaten auf dem westlichen Balkan. Olaf Scholz war auch da gerade und hat dort signalisiert, da will auch er Fortschritte sehen. Nun kann man sich ausmalen, wenn jetzt also, wenn wir perspektivisch über so viele neue Mitgliedstaaten sprechen, wenn das jetzt alles Tempo aufnehmen soll, ist die EU eigentlich dafür gewappnet? Wir haben vorhin kurz Kontakt gehabt vor diesem Gespräch. Da hast du gesagt, das erinnert dich an die Osterweiterungsrunde vor 25 Jahren, als die gleichen Debatten geführt wurden mit der Frage, ist die EU eigentlich bereit für eine weitere Erweiterung in dieser Größenordnung?
Es ist die Wiederholung derselben Debatte, nicht auf demselben Niveau, nicht auf demselben Level, aber es ist dieselbe Frage, vor der die Europäische Union da steht. Damals wie heute, es bahnt sich möglicherweise eine größere Erweiterungsrunde an, Balkanstaaten plus vielleicht Staaten in Osteuropa. Und dann stellt sich natürlich immer wieder die Frage, wie tauglich sind eigentlich unsere Verfahrensweisen in der EU, unsere Entscheidungsprozesse, um dann mit noch viel größerer Mitgliederzahl noch effektiv handeln zu können. Ich schildere dir nur mal ein Beispiel aus dem EU-Alltag vom heutigen Tag. Da treffen sich in Luxemburg die Finanzminister. Und sie wollen eigentlich seit Monaten schon beschließen, dass das große Projekt einer globalen Mindestbesteuerung von Unternehmen, das endlich für mehr Steuergerechtigkeit sorgen soll, dafür sorgen soll, dass solche gigantischen Konzerne wie die Digitalkonzerne nicht mehr ungeschoren beim Steuerzahlen davonkommen. Die wollen das endlich in die Tat umsetzen auf EU-Ebene. Die EU hat dies bei der OECD zugesagt. Die ganze Welt wartet auf die Europäische Union. Und monatelang hat Polen das blockiert. Warum? Das ist nie wirklich klar geworden. Es war vermutet worden, dass es damit zusammenhängt, dass Polen die Wiederaufbaugelder aus Brüssel noch nicht bekommt wegen des Streits um die Rechtsstaatlichkeit. Jetzt gibt es Fortschritte im Streit um die Rechtsstaatlichkeit. Dass Polen das Geld bekommt aus den EU-Töpfen, deutet sich zumindest an. Und prompt geht Polen von der Bremse und sagt, jawohl, jetzt sind wir dafür, das Projekt Mindestbesteuerung abzuschließen. Und genau an dem Tag, nämlich heute, tritt jetzt Viktor Orban auf, die ungarische Regierung, und sagt, Moment mal, jetzt stellen wir uns auf die Bremse. Was die Polen können, können wir auch. Wir blockieren jetzt das Projekt Mindestbesteuerung. Man darf nicht vergessen, Ungarns Gelder aus dem Wiederaufbaufonds sind auch noch gesperrt. Das heißt, Viktor Orban hat da möglicherweise bei den Polen abgeguckt, hat gesagt, wenn die mit ihrem Veto was in Bewegung bringen, dann versuche ich das jetzt auch mal. Und da sehen wir wieder, wie schwierig das Politikmachen in der Europäischen Union ist, solange in Steuerfragen die Einstimmigkeit notwendig ist. Das ist schon bei 27 Mitgliedstaaten schwierig, wie wir heute wieder erkennen konnten beim Treffen der Finanzminister. Und wenn es dann erstmal 33 Länder sind, ja, wie soll es dann noch funktionieren, fragen sich viele. Also ja, die EU braucht einen Reformprozess und man muss abwarten, ob der jetzt parallel zu diesen Erweiterungsbemühungen und in Aussichtstellungen in Gang kommt.
Dovifahrt, Ärzte ohne Grenzen.
Jasper Barenberg vom Deutschlandfunk. Hallo Frau Dovifahrt, grüß Sie.
Hallo.
Lara Dovifahrt ist seit 2019 Kampagnenmanagerin bei Ärzte ohne Grenzen. Das bedeutet, sie koordiniert internationale Aktionen der Organisation, wenn es darum geht, Preise für Medikamente zu senken, um Medikamente und Impfstoffe auch für mehr Menschen auf der Welt verfügbar zu machen. Seit es Impfstoffe gegen Covid-19 gibt, wird über eine gerechte Verteilung in der Welt diskutiert. Ärzte ohne Grenzen hat sich von Anfang an stark dafür gemacht, den strengen Patentschutz auszusetzen, damit vor allem ärmere Länder selbst Impfstoff herstellen können. Lara Dovifahrt war jetzt auch bei den Verhandlungen der WTO in Genf dabei und bei der Entscheidung zum Thema Patentschutz. Nett, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Ist ja ein bisschen schwierig zu verstehen jetzt für meinen Kopf, muss ich Ihnen gestehen. Die Kollegin, die dabei war von uns aus, die gerade auf dem Rückweg ist, die hat mir auch jetzt dieses Papier geschickt von der World Trade Organization. Und das ist ja, da muss man sich ja erstmal durchfinden.
Ja, das ist ein Desaster und genau wie Sie schon sagen, ist es extrem schwierig zu verstehen, weil eben ja auch die Headlines mittlerweile sind, es werden Patente auf Covid-19-Impfstoffe ausgesetzt und das ist tatsächlich nicht der Fall.
Dann fangen wir an der Stelle an, einfach mal den Versuch zu machen, zu verstehen, wie wir diese Entscheidung lesen müssen. Also ich würde sagen, die Headline ist: Patente auf Impfstoffe gegen das Coronavirus können in Entwicklungsländern ausgesetzt werden und zwar begrenzt auf einen Zeitraum von 5 Jahren. Ist das erstmal so einigermaßen der Kern dieser Vereinbarung?
Was wir in dem vorliegenden Text lesen, hat eigentlich nichts mit dieser Patentaussetzung direkt zu tun. Was wir sehen in dem jetzt finalen Text, heute früh beschlossen bei der Welthandelsorganisation, ist vielmehr eine Bestätigung verschiedener Ausnahmeregelungen. Also es ist ja jetzt schon so, dass eben ärmere Länder zum Beispiel über Zwangslizenzen auch versuchen können, Produkte zu produzieren. Das heißt dann eben, sie haben einen nationalen Gesundheitsnotstand und dann sagen sie eben, obwohl das Produkt mit einem Patent belegt ist, fangen sie an, das zu produzieren, müssen dann aber eben auch Lizenzgelder an den Urheber, an die Pharmafirma zahlen. Und das wird da quasi nochmal deutlicher abgebildet, das wird quasi nochmal bekräftigt, dass es diese Mechanismen gibt. Es ist aber nicht gelungen, hier wirklich nachhaltig und breit Patente abzubauen, dass es wirklich auch ja, in einer Einigkeit global geschehen kann.
Mit anderen Worten, ich verstehe Sie richtig, es ist keine Entscheidung getroffen, jetzt mal allgemein den Patentschutz auch nicht für eine gewisse Zeit auszusetzen, sondern es ist ein Schlupfloch, ein Türchen aufgemacht worden, damit auch unabhängig von den Rechten der Hersteller und der Pharmaunternehmen jetzt Impfstoffe, Corona-Impfstoffe auch im globalen Süden leichter hergestellt werden können.
Genau, die beziehen sich eben auf bestehende Vereinbarungen, die es schon lange gibt. Die kennt man dann unter diesem Namen der Zwangslizenz. Aber dieser gesamte Text ist eigentlich eine Mogelpackung, weil nicht das drin ist, was draufsteht. Also es werden eben keine Patente ausgesetzt. Es wird nicht möglich gemacht, dass wirklich jetzt viele Länder diese wichtigen Impfstoffe, aber eben auch gerade aus unserer Perspektive Medikamente und Tests zu produzieren. Und von dem ursprünglichen Vorschlag, den ja damals vor über 20 Monaten Indien und Südafrika vorgelegt haben, ist nichts mehr übrig geblieben. Also es ist wirklich alles weggewaschen und man hat sich eigentlich auf einen Nichtbeschluss geeinigt.
Okay, das klingt ja einigermaßen so, als würden Sie das als Desaster bewerten. Vergleichen wir es doch noch mal einen Augenblick, weil Sie es angesprochen haben, mit dieser Forderung, die 100 Staaten, glaube ich, waren, Südafrika und Indien vorneweg und viele Organisationen, unter anderem auch Ärzte der Grenzen, nehme ich mal an, aufgestellt haben. Was sollte da passieren? Was ist Ihre Forderung und wie müssen wir das verstehen im Vergleich zu dem aus Ihrer Sicht dürftigen, was jetzt dabei herausgekommen ist?
Der ursprüngliche Vorschlag, der damals bei der Welthandelsorganisation vorgelegt wurde, hat ja wirklich vorgesehen, Monopole und Patentbarrieren auf Impfstoffe, aber eben auch auf Medikamente und Tests abzubauen. Das würde dazu führen, dass zum einen mehr produziert werden kann, dass schneller importiert und exportiert werden kann, dass einfach wirklich der Bedarf gedeckt werden kann. Das ist natürlich in der globalen Pandemie extrem wichtig. Wir haben es jetzt alle gesehen. Wir werden das nicht als einzelnes Land schaffen, sondern es ist eine Kraftanstrengung, die global geschehen muss. Was wir jetzt heute früh, in den frühen Morgenstunden in Genf, was da verabschiedet wurde, hat damit tatsächlich wirklich nichts mehr zu tun. Also wir sprechen gar nicht mehr von den Patenten und von dem Patentschutz, sondern wir haben jetzt wirklich einen Text, der nochmal sagt, es gibt bestehende Abkommen, in denen auch ärmere Länder Möglichkeiten haben, zum Beispiel dann im nationalen Kontext zu produzieren. Ganz zentral ist hier, und das macht uns wirklich auch, ja, das lässt uns entsetzt zurück, dass die Medikamente und die so wichtigen Diagnostika, die ja auch in Pandemiegeschehen überhaupt erst abbilden, hier komplett ausgeschlossen wurden. Und das ist ganz gezielt auf den Druck und auf den Wunsch von der Schweiz, England, der Europäischen Union und auch der USA geschehen.
Mhm. Können wir gleich noch mal gern drüber reden, über die Bedeutung von Medikamenten und Diagnostika. Wie Sie sagen, einen Augenblick noch zurück zu den Patenten und dem Patentschutz. Würden Sie trotzdem sagen, bei aller Kritik, es gibt jetzt eine Möglichkeit, in Ländern des globalen Südens leichter als vorher und mehr als vorher Covid-Impfstoffe herzustellen?
Das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Aus ersten Gesprächen mit Ländern sieht es jedoch nicht danach aus. Auch wir bei Ärzte ohne Grenzen haben immer wieder betont, dass gerade in der Produktion von Impfstoffen eben viel mehr im Weg steht als tatsächlich nur der Patentschutz. Also gerade wenn wir über diese hocheffektiven mRNA-Impfstoffe sprechen, dann braucht es einen Technologietransfer auch von den Herstellern. Und das wäre tatsächlich möglich. Wir haben eben über 100 fähige Hersteller auch im globalen Süden ausfindig gemacht, die innerhalb von Monaten tatsächlich mRNA-Impfstoffe herstellen könnten, wenn BioNTech, Pfizer oder auch Moderna sich in einem Technologietransfer dazu bereit erklären würde. Mhm.
Jetzt haben Sie gesagt, dass es in einer globalen Pandemie natürlich darum gehen muss, den Bedarf weltweit zu decken und zu befriedigen. Wir haben alle in den letzten Jahren erlebt, wie ungerecht das gelaufen ist und dass viele ärmere Staaten erst ganz zuletzt sozusagen an die Reihe gekommen sind. Jetzt ist aber, sagen die Pharmaunternehmen, sagen die Hersteller, die Situation ja inzwischen eine ganz andere. Wir haben eher ein Überangebot an Impfstoffen. Also ist dieser ganze Streit um das Patentschutz jetzt in gewisser Weise auch überholt, weil überall da, wo es Impfstoffe braucht, können jetzt theoretisch jedenfalls auch Impfstoffe ausgeliefert werden.
Es ist nach wie vor so, dass nicht genügend Impfstoff bisher in vielen ärmeren Regionen angekommen ist und dass diese Entscheidung jetzt vielleicht zu einem merkwürdigen Zeitpunkt auch gekommen ist, hat natürlich damit zu tun, dass wirklich der Prozess über 20 Monate, also fast 2 Jahre, ganz massiv blockiert wurde von der EU, von Deutschland, von der Schweiz, von den USA, die immer wieder sich gar nicht erst an den Verhandlungstisch gesetzt haben, die gesagt haben, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht und eigentlich ganz gezielt hier auch die Profitinteressen der pharmazeutischen Industrie über die Menschenleben auch gestellt haben.
Wenn Sie sagen Profitinteressen, sagen ja andere, also wer innovative Impfstoffe haben will, wer innovative Medikamente haben will, der muss die Unternehmen, die da eben viel Geld und viel Zeit in die Entwicklung gesteckt haben, auch schützen und damit auch schützen, sozusagen die technologische Grundlage, mit anderen Worten das geistige Eigentum, das Patent eben.
Genau, das ist ja ein sehr, sehr gern genutztes Argument. Das hat aber tatsächlich in der Realität keinen Bestand. Also zum einen muss man ganz klar sagen, dass das patentbasierte Innovationssystem zum einen dafür führt, dass eben bei Krankheiten, die vor allem arme Menschen betreffen, gar nicht erst geforscht wird, weil genau da eben dann das System nicht mehr funktioniert, dass man über hohe Absatzpreise dann auch und Patentschutz dann Profit machen kann. Und zum anderen sehen wir immer wieder, dass Monopole und Patente ganz klar dafür verantwortlich sind, dass eben Medikamente extrem teuer sind und somit nicht zugänglich sind. Dieses Argument, dass wenn wir jetzt hier Ausnahmen treffen, um eben lebensnotwendige Medikamente und Impfstoffe verfügbar zu machen, dass dann nie wieder was erforscht wurde oder auf dem Markt kommt, ist einfach falsch. Wir sehen ja jetzt auch gerade in der Covid-19-Pandemie, dass die Grundlagenforschung oder dann jetzt auch im Falle von BioNTech die Forschung wirklich mit massiven öffentlichen Geldern bezuschusst wird und es eben nicht stimmt, dass die Pharmaindustrie hier ganz alleine der Heilsbringer ist.
Aber es gibt ja auch Verlierer unter den Unternehmen, die versucht haben, effiziente Corona-Impfstoffe herzustellen.
Ja.
Also die würden Sie dann ausnehmen aus der Rechnung. Sie schauen nur auf die, die dann Erfolg haben und die dann damit natürlich auch Geld verdienen.
Genau, und es geht ja jetzt schon darum, dass wir uns fragen müssen als Weltgemeinschaft, wollen wir das nochmal genauso durchspielen? Wollen wir uns nochmal leisten, dass quasi über ein Jahr, über anderthalb Jahre die reichen Länder Zugang haben, einmal impfen, zweimal impfen, dreimal impfen, wirklich massiv auch den Bestand aufkaufen, sich auch ganz massiv an der Warteschlange vorbeischlingeln, weil sie eben zu höheren Preisen einkaufen können? Und ob das denn in der nächsten Pandemie dann wieder so gehen wird oder ob man nicht eigentlich jetzt umdenken muss und eigentlich jetzt schon anfangen muss, eine solidarische Antwort und auch eine nachhaltige Antwort auf zukünftige Gesundheitskrisen zu entwickeln.
Und das heißt, Sie sind grundsätzlich gegen Patentschutz. Wie sollte dieses System dann funktionieren? Wer entwickelt dann Covid-Impfstoffe oder Impfstoffe gegen andere Pandemien und wer bezahlt dafür am Ende?
Wir sehen es ja jetzt schon, dass wirklich gerade die Grundlagenforschung massiv durch die öffentliche Hand finanziert wird, dass es dann eben erst im zweiten Schritt oft privatisiert wird. Und zum anderen, ausgelöst durch die Pandemie, sehen wir jetzt auch spannende Initiativen. Zum Beispiel ist die Weltgesundheitsorganisation zusammengekommen, hat einen sogenannten mRNA-Technologietransfer Hub in Südafrika ins Leben gerufen. Das ist ein wahnsinnig spannender Zusammenschluss aus Universitäten, Unternehmen, die jetzt eben dabei sind, einen eigenen mRNA-Impfstoff zu entwickeln. Und dazu kommt eben, dass dann global ganz, ganz viele Unternehmen ja als Netzwerk funktionieren, die dann das Wissen und die Technologie geteilt bekommen und dann eben von Indonesien über Brasilien, über Serbien, über Ukraine ganz, ganz schnell dieser Impfstoff auch produziert werden kann. Und ich denke, das sind sehr viel ja, solidarischere und auch vielversprechende Ideen und Systeme, um Zugang zu Impfstoffen, Medikamenten sicherzustellen.
Für den Augenblick, stelle ich mir vor, sind Sie einigermaßen frustriert über das Ergebnis und wie Sie es jetzt mühevoll für sich erarbeitet haben, was das alles eigentlich heißt. Was macht das jetzt aus Ihrem Kampf für globale Gerechtigkeit in einer solchen Pandemie und in künftigen möglicherweise?
Wir sind jetzt frustriert und auch enttäuscht. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass das auch ein ganz deutlicher Weckruf ist an alle Staaten, jetzt die nationalen Gesetzgebungen zu bemühen und dort wirklich alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Zugang zu verbessern. Ich glaube, es ist nochmal ein deutliches Zeichen, dass man eben sich nicht auf die reichen Länder verlassen kann, dass man sich auch nicht auf die pharmazeutische Industrie verlassen kann, dass dann irgendwann eine solidarische Antwort gefunden wird, sondern dass man wirklich Step für Step jedes Land jetzt jedes Produkt alleine durchkämpfen muss. Was heißt das für zukünftige Gesundheitskrisen? Es ist nicht sonderlich progressiv. Es war ja wirklich hier der Versuch, mit dieser gesamten Reduzierung von Patentbarrieren einfach den Zugang zu erhöhen und zu verbessern. Das ist nicht gelungen. Und das ist natürlich auch kein gutes Zeichen, wie eine Weltgemeinschaft auf ja, kommende Pandemien reagieren wird und auch gewappnet ist.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Dovifert.
Ja,
danke.
Danke auch.
Das war der Tag an diesem Freitag, dem 17. Juni 2022. Danke fürs Hören, ein schönes Wochenende. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.